Projektionen, Kinogespräche wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Es ist angerichtet. In dieser Episode sprechen wir über The Menu, einen der besten Filme des letzten Jahres. Und wir sprechen vor allem darüber, dass dieser Film weitaus mehr ist als eine bloße Kritik an der Haute Cuisine. Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr alle habt heute Lust auf dekonstruierte Lasagne. Hier bei uns im Podcast auf jeden Fall, denn wir werden heute über The Menu sprechen und tief in die Haute Cuisine eintauchen. Aber eben nicht nur. Wir werden eben darüber sprechen, dass dieser Film viel, viel mehr ist als eine bloße Satire über die gehobene Kochkunst. Das werden wir gemeinsam tun. Mit dabei natürlich, wir sind ja bei den Filmgesprächen, bei den Kinogesprächen, meine Güte. Wir sind ja bei den Kinogesprächen. Markus, hallo Markus.
Hallo Sebastian und?
Der Benny.
Hallo Benny.
Hallo.
Habt ihr Lust auf dekonstruierte Lasagne? Nein, mal ernsthaft die Frage gestellt, dass, habt ihr schon mal diese Art von Haute Cuisine gegessen?
Nein. Wenn du die Haute Cuisine aus The Menu meinst.
Ich meine die Haute Cuisine aus The Menu. Das habe ich mir beim zweiten Gucken gefragt und dann habe ich eben Hunger auf Netflix gesehen. Ein thailändischer Film, der auch in der Haute Cuisine spielt, in dieser Szene. Und bei all diesen kunstvoll dekorierten Speisen ist mir aufgefallen, ich habe das einfach noch nie gegessen.
Also ich schon, aber auch wirklich, glaube ich, wenn überhaupt bei einer Gelegenheit und da waren das auch eher kunstvolle Häppchen, die einem so einen Eindruck vermitteln sollten davon, aber keine ganzen Menüs.
Also können wir jetzt nicht auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen, aber egal, wir werden es auch so schaffen, diesen Film auseinanderzunehmen. Bevor wir einsteigen und das Thematische aus der Muschelschale schälen. Was geht es eigentlich bei The Menu? The Menu erzählt eigentlich eine sehr, sehr lineare Geschichte. Nämlich, es scheint am Anfang so, als würden wir einem jungen Paar folgen. Margaret, gespielt von Anya Taylor-Joy, und Tyler, gespielt von Nicholas Hoult. Die sind auf dem Weg in den Gourmet-Tempel Hawthorne. Ist auf einer Insel, ziemlich abgelegen. Der Tyler ist sehr, sehr aufgeregt. Er ist so ein Ultra-Foodie. Seine Freundin allerdings ist ziemlich gelangweilt und unterkühlt. lässt sich aber auf die Sache ein. Warum ist denn der Tyler so nervös? Naja, dieses Hawthorne wird betrieben oder bekocht von Slowik, Chef Slowik. Und der ist so der große Künstler dieser Haute Cuisine-Szene. Das zumindest behauptet der Film. Und was dort auf den Tisch kommt, muss halt auch bezahlt werden. Also man kriegt da eigentlich gar keinen Tisch, wenn man nicht ein paar tausend Euro auf den Tisch legt vorher. Und gemeinsam mit anderen Gästen nehmen sie Platz in dem sehr, sehr kleinen Gästeraum und sie werden bekocht. Und es wird aber immer obskurer und seltsamer. Slowik, der Koch, hält seltsame Vorträge und irgendwann gibt es den ersten Toten und es deutet sich an, dass keiner der Gäste diesen Saal lebend verlassen wird, sondern dass sie Teil eines Menüs sind. Das ist so im Grunde die Geschichte. Der wichtige Teil dabei ist, dass natürlich eine Person dabei ist, die nicht vorgesehen war, denn alle Personen in diesem Essensraum oder in diesem Lokal sind quasi Zutaten für das letzte große Menü, nur eben Margaret nicht, denn die kam schlichtweg in der Planung nicht vor. Sie ist nämlich eingesprungen und wie sich dann herausstellt, Vorsicht, Spoiler für alle, die jetzt noch ausschalten wollen, können jetzt noch ausschalten. Es stellt sich heraus, dass sie eben ein Callgirl ist und das eigentliche Date von Tyler abgesprungen ist. Das passt dem Chefkoch überhaupt nicht. Damit muss er umgehen und das wird alles, den ganzen Plan, ein wenig durcheinander wirbeln. Soweit, so gut. Ich hoffe, das war jetzt so einigermaßen rund zusammengefasst. Wie ist es euch beim ersten Mal sehen gegangen? Die Frage stelle ich aus folgendem Grund, weil dieser Film ja durchaus auf den ersten Blick ja erstmal ein bisschen mainstreamig daherkommt. Wie war bei euch der erste Eindruck?
Ja, wie du sagst, es ist ein Film, der zunächst mal wirklich total mainstreamig daherkommt, wenn man damit meint, dass er vielleicht erstmal einen sehr konventionellen Anschein hat. Also man könnte ja fast sagen, dass dieser Film, der ist ja fast klassisch aristotelisch. Also es spielt an einem Abend, an einem Ort, sehr begrenzte Handlungen, auch sehr begrenztes Personal, sehr übersichtlich im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist die Geschichte eines Abends. Es wird ein Menü serviert in 7 Gängen, also es wirkt sozusagen von vornherein auch sehr durchstrukturiert, der Film, auch wenn man ihn das erste Mal sieht, man weiß, okay, es soll in mehreren Schritten mehrere Essensgänge geben und die Dramaturgie orientiert sich tatsächlich halt auch an diesen einzelnen Gängen. Also sie strukturieren sozusagen wie Kapitel diesen Film, geben dem also eine sehr aufgeräumte, klare, lineare Struktur, vor allem weil diese innere Dramaturgie dieses Menüs natürlich auch aufeinander aufbaut. Also jedes Menü ist ja wie ein kleines Teilkonzept, wie ein kleines Kunstwerk. Alle zusammen bilden ein Gesamtkonzept, ein Gesamtkunstwerk. Also und durch die Örtlichkeit, also es ist ja so, dass man befindet sich in diesem Restaurant auf einer kleinen Insel, die vor der Küste liegt. Man kommt nur per Boot hin. Es ist also nicht nur von der Örtlichkeit, vom kleinen Kreis des Restaurants sehr exklusiv, sondern es ist auch exklusiv durch den Preis. Hast du schon angedeutet, das Dinner kostet 1250 Euro. Also es sind nicht viele Gäste, es ist wenig Personal und man hat ein sehr intimes Gefühl. Es ist fast so ein, ja, man hat auch fast so ein, ja, ein Theatergefühl, dass man einem Theaterstück zuguckt. Und die Kamera, finde ich, macht es auch sehr, sehr, sehr schlau. Auf den ersten Blick auch gar nicht so auffällig. Aber wenn beispielsweise ein Gästepaar, ein Ehepaar im Vordergrund kadriert wird, ist auch immer im Hintergrund, im Mittelgrund sind die anderen Gäste sozusagen zu sehen. Also wir können uns dann auch über die Schnitte hinweg sehr gut in diesem Raum orientieren. Ja, der Blick heftet sich an diese Figuren, von denen wir auch mehr wissen wollen. wir erfahren dann auch gar nicht so viel über die Figuren, weil die Figuren viel eher Funktion sind in diesem Film. Aber er kommt sehr klassisch, sehr konventionell daher und schrittweise im Fortschreiten dieses Menüs, könnte man sagen, sieht man immer mehr oder spürt man immer mehr, was eigentlich im Hintergrund oder im Untergrund brodelt. Und das macht den Film so spannend. Also der macht ganz viel Spaß erstmal.
Also das ist auch das, was ich erwartet habe. Ich habe mich sehr gefreut auf den Film, weil ich Anya Taylor-Joy und Ralph Fiennes eigentlich sehr mag als Schauspielerin. Ne? Und was ich erwartet habe, ist eine Art Agatha Christie-Geschichte. Mhm. Und das Interessante ist, dass es sowohl ja die direkten Verfilmungen von Agatha Christie auch mittlerweile wieder gibt. Ne? Kenneth Branagh, Tod auf dem Nil zum Beispiel, relativ kurz vorher. Und da geht es ja auch immer um ein geschlossenes Areal, ein Schiff, eine Insel oder sowas oder ein Gebäude und eben die Dinge, die dort nach einem Plan, den man nach und nach erst durchschaut, ablaufen. Und dann gibt es die Dinge, die davon inspiriert sind, den Giallo-Thriller zum Beispiel, der ähnliche Mechanismen hat. Ich will aber nicht behaupten, dass The Menu sonst Ähnlichkeiten damit hat. Es ist einfach nur diese Mechanik, nach der das abzulaufen scheint. Und das Zweite, was mir direkt auffiel, vielleicht durch dieses Amüsante, was er in dem Etablieren der Figuren hat, gibt es Ähnlichkeiten zu aktuellen Filmen wie zum Beispiel Glass Onion. Diese für mich doch recht kontroverse, auch von Agatha Christie zweifellos inspirierte Geschichte, die auch auf der Insel spielt, mit reichen Leuten und so weiter. Und es gibt natürlich Filme wie Triangle of Sadness, wo auch das Ensemble auf eine Weise präsentiert wird, wie wir das hier in The Menu erstmal haben. Ich sage das deswegen auch zu diesem Zeitpunkt, weil das wirklich meine Vorstellungswelt war, als ich den Film begann zu sehen. Das Ganze, und deswegen reden wir ja jetzt hier über den Film, verändert sich ja dann. Und ich glaube, das wird auch unser Thema sein, denn der Film erfüllt nur einen Teil davon. Und das macht ihn eigentlich so spannend. Oder sehe ich das anders?
Ich würde da total recht geben. Also vor allem mit Agatha Christie verbindet man dann auch so einen klassischen Whodunit-Kriminalplot, der sich ja hier auch erstmal andeutet, mit dem man wahrscheinlich auch spielt, der aber nicht eingelöst wird, weil das sowohl in der Geschichte als auch sozusagen auf einer höheren Ebene des Films um einen anderen Punkt geht. Aber das erklärt natürlich für einen großen Teil des Films viel von der Spannung und von der Unterhaltung in Bezug auf den Zuschauer.
Und es gibt ja noch eine Ebene, also wenn man den Trailer gesehen hat, dann suggerierte der ja auch zuweilen das Horrorgenre. Und man hat die ganze Zeit gedacht, es entwickelt sich so eine Art Kannibalismus-Geschichte, die aber auch nie eintritt. Sondern der Film spielt in der Tat mit uns. Wir selber sind auch eine Zutat in dem ganzen Menü, das serviert wird. Und der Hinweis von dir, Benny, dass das, was Theaterhaftes hätte, finde ich sehr naheliegend, weil natürlich hat hier eine Person alle Fäden in der Hand und das ist der Koch, der ja jedes Menü auch benutzt, um seine Gäste zu demütigen oder etwas zu entlarven an ihnen. Jedes Menü legt ja wie bei einer Zwiebel, und da wären wir dann auch in der Tat bei einer ähnlichen Funktion wie bei Glass Onion, wie bei einer Zwiebel, so eine Schale offen. Warum sind eigentlich diese drei komischen neureichen Typen da? Was macht eigentlich das alte Pärchen? Am ehesten ahnt man es ja bei der Gourmet-Kritikerin, warum sie da ist. Die ist ja sehr, sehr klischiert und in your face. Also ihr Redakteur, der total unterwürfig ist und immer ihre Sätze wiederholt, und sie, die im Endeffekt buchstäblichen Nonsens labert. Aber Macht besitzt, Menschen nach oben zu schreiben. Und da glaubt man auch erst, dass man weiß, warum sie dort ist. Und ich finde, auch dort wird der Film tiefgründiger, als er am Anfang tut. Und das Ganze wird ja nochmal unterstrichen durch diese Ästhetik, die er mit hineinnimmt. Also zu dieser Struktur des Menüs kommt ja noch, dass das Ganze bisweilen auch die Ästhetik von Chef's Table annimmt. Also einer Kochsendung, episodischen Kochsendung auf Netflix, die sich immer mit Haute Cuisine Köchen und Köchinnen beschäftigt. Und wenn die Menüs vorgestellt werden und auch in der Art, wie sie angerichtet werden, hat das wahnsinnig viel von dieser Ästhetik bis hinein in die Musikgestaltung. Und das macht den Film erstmal total zugänglich. Und ich glaube, das sind so Verführungsmechanismen, also dieses, wir denken an Agatha Christie, wir kochen, es sieht wunderschön aus, wir denken an Chef's Table, es könnte in die Horrorrichtung gehen, es ist unterhaltsam, es arbeitet mit Stars. Also es ist eigentlich ein wunderbar ansprechendes Menü, was der Film uns erstmal vorlegt.
Ich möchte vielleicht noch einen Namen, der mir vorhin nicht eingefallen ist, aber den ich jetzt umso wichtiger finde. Peter Greenaway, der Koch, der liebt seine Frau und ihr Liebhaber. Klar, dieser Film gipfelt in einem kannibalistischen Akt, aber die Struktur des Films, dieses bühnenhafte, die Programmatik, mit der das dann abläuft, die Verschwörung, die im Zentrum steht, also das sind schon interessante Inspirationspunkte, denke ich. Und lustigerweise musste ich auch an die Serie Hannibal denken, weil Hannibal Lecter in der Serie von Mads Mikkelsen gespielt ja auch diesen virtuosen Koch- und Küchenästheten darstellt. Und gut, da ist Hannibal Lecter sowieso bekannt, aber die Benennung der Folgen richtet sich ja auch nach den Menüs, ne? Und das ist auch sehr interessant in dem Zusammenhang. Also, dass wir in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr diese Ästhetisierung von Essen, Küche, Zubereitung und so weiter so sehen, das ist schon auffällig, finde ich. Und damit spielt auch The Menu.
Gehen wir doch jetzt, wenn ich noch ganz kurz noch zwei Referenzen irgendwie damit hinzufügen könnte. Was ich dann auch noch auffallend fand, war zum einen, als sie auf dieser Insel sind und zu dieser Fleischtrocken-Räucherhütte kommen, die hat so eine dreieckige Form, wird von so einem konzentrischen oder mehreren konzentrischen Kreisen umgeben. Da hat man fast so einen Folk-Horror-Touch, natürlich so über diesen kultigen Aspekt.
Ich musste auch an Midsommar denken.
Und was dann auch noch sehr auffällig war, vor allem weil es in der Ästhetik, finde ich, ziemlich quer steht zum Rest des Films, sind so ein paar wenige Einsprengsel, die so vielleicht so an Terrence Malick erinnern, an so einen sehr sinnlichen Realismus, so Naturbilder, dieses Wasser am Strand, wie sich die Wellen am Ufer entlangrollen, diese abgestorbenen Äste am Ufer, auch so ganz nahe Großaufnahmen von Getier, also von Insekten, von Muscheln, auch sehr interessant.
Ja, aber kommt das nicht vor allem dadurch hinein, dass sich zumindest dieses Hawthorne, dieses Restaurant sehr ans Noma anlehnt und diese ganze Idee dieses Kochens ja an den Zyklen der Natur und man kocht quasi mit der Natur und mit dem Geist der Natur. Eines dieser Menüs ist ja angerichtet auf so Felsen und der Fisch und man soll quasi das Meer selbst verspeisen und man soll ja nicht nur essen, sagt der Koch, man soll also nicht nur seinen Hunger stillen, sondern man soll es wirklich spüren und im Endeffekt ja denken. Also das ist ja sehr nah an der Konzeptkunst, was die Küche dort baut. In dem Film Hunger von auf Netflix wird das Ganze sehr, sehr deutlich ausgesprochen. Ich glaube, dass da werden wir dann noch hinkommen müssen, dass The Menu weit, weit, weit darüber hinausgeht, aber den Punkt trotzdem auch berührt, dass es dabei eigentlich gar nicht mehr ums Essen geht, sondern um Distinktion. Ist auf jeden Fall eine Dimension dabei. Also, dass man etwas isst, was diejenigen, die es essen, auch überhaupt nicht mehr verstehen und dass man sich ja eigentlich dann eher wie in einer Galerie fühlt. So hat das ja auch eine Anmutung.
Ja, genau, dadurch gibt es natürlich einerseits den Zwang, auch das, was man vielleicht nicht versteht, trotzdem zu genießen und zu spielen aus Statusgründen. Und andererseits, also du sagst ja gerade schon, das Denken, die Konzeptkunst mit dem Kochen der Kulinarik verbunden. Und andererseits kommt er vor allem durch den Koch, also Slovik, der auch Maitre genannt wird, ein anderes Moment in die Geschichte, weil er immer wieder betont, seid demütig. Also es gibt auch fast so ein religiös-spirituelles Moment. Also genießt aber, seid demütig. Ihr seid auch nur, ich glaube, er sagt, ein Wimpernschlag oder so in der Geschichte der Erde. Die Natur überdauert uns und also sehr eindächtig, das Eindenken. Also ja, wir haben einerseits sozusagen den Kopf, das Denken, aber natürlich auch die Zurücknahme, die Demut.
Ja, deswegen braucht er ja immer davor die Geschichten. Also es ist ja immer eingebettet in eine Geschichte, die erzählt wird. Er primet, würde man sagen, seine Kunden, den Geschmackssinn, sodass die Idee dahinter durchaus schon erklärt wird, um was es geht. Es gibt ja dieses eine Gericht, wo nur die Dips gereicht werden, aber das Brot nicht, worüber sich ja ein Teil der Gäste echauffiert und dann eben auch nach Brot fragt, was als Affront wahrgenommen wird. Und da geht es natürlich auch um eine Geschichte, was schätzt man wert, wen schätzt man wert, wie leichtfertig geht man eigentlich mit den Dingen um, die den Geschmack verleihen, und weil das Brot ja eigentlich etwas ist, was so einfach ist, es besteht aus Wasser, aus Mehl, aus Hefe, je nachdem, welches Brot man backt. Und es ist ja auch, auch da haben wir ja in der Gesellschaft jetzt einen Moment, wo immer mehr Handwerksbetriebe schließen, Bäckereien schließen, aber kleine Gourmet-Bäckereien eröffnen, wo das Brot 2-3 Euro mehr kostet, was vorher eigentlich Handwerk war, die aber damit nicht mehr überleben können. Und das ist durchaus, finde ich, interessant, wie auch solche Prozesse, sozialen Prozesse in diesem Film mitgedacht werden.
Also wollen wir es vielleicht noch mal ganz kurz feststellen, sowohl für die den Film kennen als auch nicht kennen. Das große Thema der Geschichte des Films ist natürlich die Haute Cuisine. Es geht ums Essen, es geht ums Kochen, es geht um die Köche, es geht um den Meisterkoch, es geht um die Gäste, es geht auch um die Essenden, die nicht nur Gäste sind, sondern auch Fans, die Nerds sind, Foodies, hast du vorhin schon erwähnt. Ja, aber natürlich ist dieses große Thema auch ein riesiger Stellvertreter, nämlich für was anderes. Und das hast du bereits angedeutet, Sebastian, nämlich für die Kunst. Und dass das so ist, das legt der Film uns, glaube ich, dadurch nahe, dass diese Kulinarik von verschiedensten Seiten, von verschiedenen Personen und durch verschiedene Inszenierungsmechanismen des Films auch so dermaßen aufgeladen werden. Also einerseits mit dem sozusagen mit dem pseudophilosophischen Konzept, das ständig mit ins Spiel kommt, mit diesen Begriffen von Eingedenken, von Demut etc., aber natürlich auch von diesen Relationen, die der Film spinnt. Also der Meisterkoch, der sozusagen sein Kunstwerk, das Essen, das Produkt den Gästen übergibt und sagt einerseits, wie es zu rezipieren ist, und andererseits die Reaktion auch der Gäste, also der Rezeptionsvorgang der Kunst. Es sind ja auch tatsächlich Kritiker oder Pseudokritiker als Gäste da. Vielleicht müssen wir dieser Spur weiter nachgehen.
Kommt diese Dimension nicht vor allem dadurch hinein, dass dieser Film auch als eine Leidensgeschichte zu lesen ist, was immer ein bisschen auch in der Filmkritik unter den Tisch gefallen ist, dass man den Film in seiner Verräumlichung vor allem auch als ein Porträt der Hauptfigur oder einer der Hauptfiguren eben des Kochs lesen kann. Es gibt diesen Moment, wo Margaret scheinbar Hilfe holen kann, weil sie in das Haus des Kochs, das für alle tabu ist, eindringen kann. Und dieses Haus ist exakt die Kopie des Restaurants, einschließlich der Küche. Mit der einzigen Ausnahme, es steht ein Bett in der Ecke. Und dieser Moment, als ich empfand den als unglaublich traurig, als eine Leere, als eine totale Abrichtung einer Person. Und da, finde ich, kommt sehr viel, kommt die Frage, da entfaltet sich dann die Frage in der Form, im Set-Design, was tun sich diese Menschen eigentlich an, die etwas produzieren und die Dinge produzieren müssen, für die man so unglaublich viel Disziplin braucht, mitunter für sehr viele Künste, fürs Buchschreiben, aber man vergisst es sehr oft, dass das Kochen durchaus ein kunstvolles Handwerk ist, für das man eine Sensibilität braucht, aber auch eine unfassbare Disziplin.
Also ich finde, dass diese Kombination von der Form der Umgebung, die du beschrieben hast, sich extrem gut ergänzt mit der Art und Weise, wie Ralph Fiennes diese Rolle anlegt, weil es ist eigentlich eine Tragödienrolle. Er hat eine unglaubliche Ambivalenz, denn wir lernen ihn erstmal als diesen Souverän kennen, der seine eigenen Gesetze aufgestellt hat, nach denen alle gehorchen und funktionieren müssen. Und der also eine Autorität, fast priesterlich, das war ja auch schon die Feststellung, dass es was Religiöses hat, also so eine priesterliche Autorität vermittelt, die dann aber in Frage gestellt wird, wenn wir diesen Lebensraum, seinen eigenen Lebensraum erkunden mit der anderen Protagonistin und quasi seine Schwächen und auch seine Schattenseiten tatsächlich erfahren können, die sie sich dann ja auch in gewisser Weise zunutze macht. Also er ist eigentlich eine Shakespeare'sche Figur. Es ist nicht verwunderlich, weil Ralph Fiennes ist ja jemand, der extrem so dramatische Bühnenerfahrung hat. Und es ist nicht zufällig, dass er Coriolanus verfilmt hat, ne? Also von das Shakespeare-Stück, mit sich selbst in der Hauptrolle. Also er hat diese Shakespeare'sche Tragik in dieser Rolle und auch diese enorme Fallhöhe dann, ne? Also und da ist aber noch die Frage, ob nicht der Fall zugleich ein Aufstieg sein könnte in der Logik des Films. Weil ich glaube, dass er in seiner Klassenthematik, die er dann anstrebt, dass er da auch eine Umkehrung andeutet. Ist das verständlich, was ich meine? Also vor allem, weil ja dann später der scheinbare Downgrade der Küche durch die Bestellung des Cheeseburgers. Und das ist ja das Erste, was er quasi perfektioniert hat, ne? Womit sie ihn letztendlich ja knackt und bekommt, auf ihre Seite bekommt. Und das ist ja das proletarischste Mal, was man sich vorstellen kann in der Logik der Haute Cuisine. Und das wird uns aber natürlich als eine neu entdeckbare Spezialität präsentiert.
Ja, wenn wir jetzt schon bei der Szene sind, können wir versuchen, weil es, glaube ich, noch ganz viele andere Dimensionen gibt, also auch diese Idee, die Frage nach der Mutter, die mit in dem Raum sitzt, also die Psychoanalyse, die buchstäblich in dem Raum mit dabei ist. Dann aber auch die Reue, die er zeigt. Also er lässt sich ja verletzen, weil er selbst wird wie sein Vater. Also der Frauen gegenüber übergriffig geworden ist, worin ja auch reflektiert wird, was für ein immer noch männlicher Beruf, also Spitzenköche sind fast ausschließlich Männer. Also so wird es in der Kultur immer übermittelt und das Gefühl hat man, was natürlich nicht stimmt und was sich auch jetzt ändert, aber es gibt einfach diese Vorstellung des Kochs. Aber bleiben wir doch mal bei diesem Konflikt und diesem Genre-Aspekt. Also wir haben diese eine Figur, Margaret, die das Spiel durchschaut und die sich nicht einfügen will. Also sie ist ja nicht nur die nicht reinpasst, sondern aus dem Grund, weil sie nicht reinpasst in das Menü, begehrt sie auf. Oder wahrscheinlich in der fatalen Logik oder fatalistischen Logik des Films ist das die Bedingung der Möglichkeit, dass sie überhaupt aufbegehren kann, weil alle anderen natürlich gebrochen werden oder der Koch hat etwas gegen sie in der Hand. Und sie ist die Einzige, die den Spieß umdrehen kann und gleichzeitig der Koch auch in ihr eine Nähe sieht, weil sie eine Servicekraft ist. Also auch diese Idee, wer ist Diener, wer ist eigentlich Untergebener, was ja in der Rolle des Starkochs umgedreht wird. Das ist ja eine paradoxe Rolle. Er ist ja ein Diener, der Leute bekocht, er wird dafür bezahlt, ist aber einer, der angebetet wird. Also er ist eine paradoxe Figur. Total interessant, was wirklich ins Heilige deswegen, glaube ich, gehen muss, dass es sowas Anbetungshaftes hat, weil es anders gar nicht auflösbar ist. So, es ist jemand, der sich eigentlich, der eigentlich Leute bekocht und der die Münder, das ist ja einer der Dialoge, der den Hunger stillen soll. Und sie.
Ja, genau, du sagst es, es ist nicht nur eine paradoxe Figur, sondern auch eine ambivalente, weil er einerseits ist er dieses geniale, auch autoritäre, alleinige, schaffende Subjekt. Und andererseits macht er ja auch schon sehr früh in dem Film keinen Hehl und kein Geheimnis aus seiner Kränkung, also aus dem Missverstehen, wenn man ihn missversteht, beziehungsweise auch die Regeln des Spiels, beziehungsweise die Regeln des Kochens, beziehungsweise der Kunst eben nicht akzeptiert und nicht mitgeht, sich lächerlich macht oder nicht wertschätzt. Oder dann eben vor allem durch die Irritation von Margot, ein Moment der Immunität fast. Also sie ist ja nicht empfänglich für dieses, sie sagt ja auch mehrfach, ich so langsam verstehe ich's. Einmal ist es noch so ironisch, später sagt sie, nee, es ist kein Witz, langsam. Also ich verstehe wirklich so den Gedanken hinter den Konzepten, hinter dieser Art des Kochens, aber es catcht mich halt nicht. Ganz abgesehen davon, dass es vielleicht dann auch einfach zu wenig ist oder zu frech.
Aber sie geht doch noch einen Schritt weiter. Sie hält ihm doch wirklich vielleicht jetzt ein bisschen flach formuliert eine marxistische Wahrheit entgegen, indem sie ihm ja sagt, was sind Sie eigentlich für ein Koch? Es geht darum, Menschen satt zu machen, aber mit dem Kram, den Sie hier kochen, machen Sie niemanden satt. Ich habe immer, sie sagt ja, und das ist die ursprüngliche Provokation, ich habe immer noch Hunger.
Ja.
Und was ist das eigentlich für eine...
Vor allem ist das ja der Gang mit dem Brot.
Es ist der Gang mit dem Brot, sicherlich, aber sie sagt ja auch später, dass sie noch Hunger hat, wenn sie den Cheeseburger bestellt, dass sie etwas braucht, was sie satt macht. Das ist insofern nicht so einfach, dass es hier nur um soziale Rollen geht, sondern sie ist ja diejenige, die von Anfang an eine Rolle spielt, um eine soziale Rolle zu sein. Also sie verdoppelt sich ja. Sie ist ein Callgirl, sie ist eine Prostituierte. Also Edelprostituierte, weil sie ja zusätzlich noch die Verbindung hat mit diesem alten Mann, dem sie, der sich einen runterholt, während sie, glaube ich, ihn Daddy nennen soll oder so ähnlich.
Weil sie seiner Tochter ähnelt.
Oh ja, stimmt. Auf den ersten Blick erscheinen, und das ist das, was ich erstmal sagen will, alle Ideen so einfach. Und wenn man dann nochmal drauf guckt und sich das zurechtlegt, wird es unglaublich komplex und kompliziert. Und versuchen wir das mal mit dem Cheeseburger. Also der Cheeseburger ist ihr Ticket raus. Warum? Weil sie ihn damit berührt, weil sie ihn damit daran erinnert, wo er noch gerne gekocht hat. Das wäre die allereinfachste Lesart. Also die nostalgische, die ein bisschen kitschige Lesart. Er lässt sich berühren von ihr, weil er darf, endlich wird er anerkannt und er darf noch ein einziges Mal etwas kochen, wo er noch bei Sinnen war und seine Ehe noch nicht kaputt und er sich selbst noch nicht kaputt gemacht hat. Aber mir scheint, dass da noch mehr im Spiel ist.
Genau, es wäre ja sozusagen die eine Sache, wenn man da so einen Koch, der vielleicht sich irgendwie ein bisschen in seiner Weltanschauung und in seinem Metier irgendwie so ein bisschen verirrt hat, in einem gewissen Klientel, wenn man den sozusagen zurückholt auf den Boden der Tatsache, mach wieder Cheeseburger wie früher, als du jung warst und dich so glücklich und unbeschwert fühltest. Darum geht es ja nicht, dass man diesen Koch ja nicht zurückholt, sondern es geht ja um dieses Spiel einerseits. Und es ändert ja nichts daran, dass der Abend ja trotzdem so endet, wie er von Anfang an geplant war, nämlich dass alles untergeht im Feuer.
Und sie auch nicht aufisst. Sie beißt einmal in diesen Cheeseburger und sagt dann, oh, meine Augen waren mal wieder größer als mein Magen.
Ja, das ist eine ganz große Frechheit, die aber, also es ist meiner Meinung nach nicht zu übersehen, dass es um ein ganz bewusstes Spiel dieser Relation von ihm und ihr geht. Also es ist fast wie so eine Umkehr dieser Verhältnisse von wegen der autoritäre Koch und sozusagen die untergebenen Gäste, die nichts zu melden haben, wird umgekehrt auf eine spielerische Art und Weise. Gleichzeitig holt man so diese Erinnerung mit rein, spielt mit dieser. Und also einerseits dem Koch anzuweisen, du machst mir jetzt ganz was anderes, als was du hier überhaupt kochen würdest, nämlich einen Cheeseburger, was ganz was Ordinäres. Und andererseits dann zu sagen, ich esse aber gar nicht auf, ich hatte nicht mal wirklich Hunger, ich beiß nur einmal rein und verschwinde, denn ich hätte den gern to go zum Mitnehmen, weil das ja das buchstäbliche Ticket nach draußen ist, um da rauszukommen als Einzige. Ist es natürlich ein großer Akt der Befreiung. Man muss es ja fast so pathetisch sagen. In dem Film geht es ja nicht um, also es geht um Freiheit, aber es geht vor allem um Befreiung. Und sie ist die Einzige, die das wirklich in Angriff nimmt.
Erkennen sich beide in diesem Akt des Burger-Essens, also erkennen sich die nicht da gegenseitig an, in dem, was sie sind, nämlich Servicekräfte?
Ja, würde ich sofort sagen, weil, also der Akt des Überreichens oder des Kochens des Cheeseburgers, Überreichens und Essen, schließt ja gewissermaßen auch diesen Kreis, der sich von Beginn an, seit der Ankunft bei diesem Restaurant öffnet, nämlich der Film spielt durch die Blicke, durch die Raumkonstellation immer wieder mit dieser Suggestion, irgendwie gibt es da eine Verbindung zwischen dem Koch und Margot. Wir wissen nicht, was diese Verbindung ist, wir wissen nicht, kennen die sich, gibt es da eine Hintergrundgeschichte, also was ist sozusagen das bestimmte Moment dieser Relation?
Und ich würde sogar sagen, man hat so das Gefühl, sie könnte Teil einer Verschwörung sein, wie ein Lockvogel. Und das ist dann natürlich völlig illusorisch in dem Moment, ne? Also gegen Ende, da wird ihre Position ganz anders verortet. Aber das war so mein Gedanke. Und da war man aber noch in dem Modus der Whodunit-artigen Kriminalgeschichte, von der sich ja der Film dann entfernt.
Aber ist der Clou nicht auch, dass sie sich nicht verorten lässt? Weil er stellt ihr ja sehr früh im Film die Frage, so, du musst deinen Platz finden. Das heißt, du musst entweder diejenige sein, die etwas zubereitet, dein Ort ist die Küche, oder du sitzt dort, um etwas zu konsumieren. Was aber gleichzeitig natürlich eine Verdoppelung ist, weil die dort konsumieren in dem Film, ja gleichzeitig die Zutaten des zu konsumieren sind. Sie werden am Ende vom Feuer konsumiert, vom Feuer verbrannt. Sie kann also nur entkommen, weil sie würde weder als Küchenkraft noch als Gästin entkommen. Also muss sie einen Zwischenort finden. Und den findet sie in dem Moment, wo sie ihn anerkennt als jemanden, der eine Servicekraft ist. Und sie ist beides. Sie ist in dem Moment diejenige, die ihn beauftragt und die sich aber, die selber von ihm beauftragt wird, einen Traum, also sie befriedigt ja etwas in ihm, an ihm, mit ihm, in dem Akt des Burgerkochens. Burgerbratens.
Ja, ich finde das super interessant, wie der Film ja in total vielen oder auf total vielen Ebenen damit spielt, dass sie ja eine andere ist oder dass sie etwas Gleitendes ist in diesem Film. Also sie übernimmt ja diese Position als Begleitung für eine andere, die eigentlich dabei hätte sein sollen. Das Namensschild am Tisch trägt den Namen, der nicht ihre ist. Wiederum der Name, mit dem sie an diesem Abend auftritt, auch in der Paarbeziehung mit seiner Begleitung, ist ein anderer. Mittendrin wird sie ja auch mal kurz ihren wirklichen Namen verraten, dann, wenn sie sagt, ja, wo sie wirklich herkommt, was dann auch damit verbunden ist, ja, ich bin ein Escort-Girl, also sie gibt sich dann auch dem Chefkochpreis. Und das passt natürlich wunderbar in diesen Film, der ja ständig damit spielt. Also er spielt ja zunächst mal damit, mit so einer Theatersituation, ja, da vorne ist die Bühne, die offene Küche, hier hinten sind die Gäste, die Zuschauer. Gleichzeitig ist es eben eine offene Küche und sie werden die Gäste am Anfang direkt eingeladen, ja kommt doch her, guckt den Köchen über die Schulter. Also es gibt ständig auch diese Passage zwischen dem Bühnenraum und dem Zuschauerraum. Es ist eigentlich ein offener Raum, der gleichzeitig natürlich auch die Perspektive ständig wechselt. Also es gibt ja ständig auch den Blick sozusagen von der Bühne aus der Küche auf die Gäste, auf die Zuschauer. Also wir haben es einerseits mit dieser sehr binären oder, wie soll man sagen, dualen Struktur zu tun und haben dann aber immer mehr und immer stärker diese Momente der Passage, des Hin- und Herwanderns und des Einführens von, ja, von einem dritten Ort, der eben keinen wirklichen Platz hat. Und der ist natürlich vor allem mit Margot und mit dem Chefkoch verbunden.
Habt ihr eine Idee, warum das Küchenpersonal mitmacht? Der eine Koch erschießt sich selbst, also der eine Angestellte erschießt sich selbst, wird auch von ihm dann noch gedemütigt, indem er sagt, so, du wirst nie so gut werden. Und er gibt auch zu, dass er nie so gut werden wird. Und die Sous-Chefin hat das Ganze ja, das war ihre Idee, dass am Ende alle sterben sollen. Habt ihr eine Idee, was das für eine Rolle spielt innerhalb dieser Passagen, dieser Kippfiguren, dieser Komplexitäten?
Ich wollte eben noch gerade fragen, könnte man nicht sagen, dass Margot eine Art Tricksterfigur, eine weibliche ist, die auch für uns rätselhaft bleibt, obwohl wir sie als Identifikationsfigur angeboten bekommen? Ne? Mhm. Weil wir sind ja wie sie eigentlich die Eindringlinge in dieser Welt, während die Küche nach ihren eigenen Regeln funktioniert. Und ich hatte ja vorhin den Maître als einen Souverän in seiner Welt bezeichnen. Also er ist so gottgleich. Er ist nicht einfach nur ein Priester, er ist tatsächlich eine Gottfigur dort. Und die anderen können sich nur zu ihm zuordnen und verhalten, also die bei ihm arbeiten. Und das ist natürlich ein System, das ist in gewisser Weise ausweglos. Und deswegen ist auch dann der Suizid zum Beispiel eine logische Folge aus dieser Ausweglosigkeit. Ja? Wenn jemand nicht mehr funktioniert oder nicht funktioniert in dieser Welt, in seiner eigentlichen Aufgabe. Und das finde ich schafft so verschiedene Welten, die relativ hermetisch bleiben für uns. Und Margot ist dann gewissermaßen die Figur, die zwischen den Welten vermittelt, die auch zwischen den Welten wandert, gleichzeitig aber für uns undurchschaubar bleibt in ihrer Tricksterhaftigkeit. Und da musste ich dann auch drüber nachdenken, ist nicht eine Escort-Frau in diesem Fall sowieso eine Schauspielerin, also die ultimative Schauspielerin, die dann quasi komplett mit ihrer Rolle, mit quasi allem, mit Geist und Körper und allem verschmilzt und macht sie das nicht noch undurchschaubarer und fataler eigentlich, als man das zunächst befürchtet? Deswegen meine Frage, ist sie nicht eigentlich eine Tricksterfigur in dem Fall?
Ich würde dem zustimmen, auch wenn man das letzte Bild des Films, wenn man das sich nochmal vor Augen führt, sie sitzt auf diesem Boot, während das Feuer lodert hinten auf der Insel, das Hawthorn in Flammen steht und sie isst diesen Burger genüsslich und es gibt so ein ganz leichtes Lächeln auf ihren Lippen, sodass man nicht genau einordnen kann, ist das jetzt eine Genugtuung, weil schließlich sind diese Menschen, mit denen sie ja auch eine Zeit verbracht hat, alle draufgegangen. Sie ist ja keine Heldin. Sie hat ja nicht gerettet. Sie hat ihre eigene Haut gerettet.
Also sie triumphiert ja doch und das ist ja genau der Punkt. Und das macht sie vielleicht auch für uns in letzter Instanz fremd. Ja, also wir verstehen, warum sie lächeln könnte, also dieser Anflug, das sehe ich auch so, weil sie über dieses System triumphiert hat, ja, und sie hat überlebt. Es ist ganz interessant, weil du definierst im Grunde das Heroische durch die Fürsorge. Ja, also sie hat niemanden gerettet, sie hat für niemanden etwas getan. Während man genauso überlegen könnte, ob das Heroische nicht eigentlich in der Sorge um sich liegen kann und die Sicherung des eigenen Überlebens eigentlich, dass dieses Ziel sein könnte. Also in diesem Sinne wäre sie natürlich schon eine Heroin, ja, die auch das System ausgetrickst hat. Also das hat schon etwas Befriedigendes, finde ich.
Sie ist doch in dem Sinne dann auch das ultimative Final Girl, weil sie alles umdreht. Also sie rettet niemanden, die Gegner töten sich selber und sie ist diejenige, die jetzt wirklich in dicken Anführungszeichen gesprochen, die Unzüchtige, weil sie einen Beruf ausübt, der gesellschaftlich nach wie vor verpönt wird. Also egal, wie sehr sich jetzt der Diskurs über Sexwork ändert, ist es immer noch einer dieser verpönten Berufe. Also der Körper, mit dem Körper arbeiten ist dann okay, wenn man bei Aldi an der Kasse sitzt für 8-9 Stunden oder Regale einräumt oder am Band sitzt. Aber wenn sich jemand, und das sei nochmal betont, aus freien Stücken, wir reden hier nicht von Zwangsprostitution, aus freien Stücken dazu entschließt, mit dem Körper, mit Sex sein Geld zu verdienen, ist es nach wie vor ein riesiges Tabuthema. Und sie triumphiert, sie ist die Figur, die triumphiert. Das ist schon eigentlich ein ziemlich guter Clou in diesem Film.
Ein hoch ungewöhnliches Final Girl, weil natürlich
total
die Keuschheit und das Escort-Business nicht so ganz zusammengeht.
Ja, eben, es geht ja nicht zusammen.
Also, das ist eine wunderbare Provokation, ja auch.
Ja, Next Level. Also sie ist halt wirklich eine aktualisierte Variante davon, weil sie die Logik des Konsums auf einer nächsten Stufe eigentlich für sich lebt. Also sie lebt von dem Geschäft mit einer Lust, genauso wie übrigens der Maître, der von dem Geschäft mit der Geschmackslust ja auch hantiert. Und von daher sind sie sich ähnlich und sie entwickelt auf diesem Level ihre eigene Souveränität. Also sie entwirft ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten.
Und sie ist dem Chefkoch natürlich insofern auch ähnlich, oder der Beruf des Escort Girls ist dem ähnlich, weil dort die gleiche Frage anwendbar ist. Wann wirst du von dem, was du anbietest, was du erzeugst, die Illusion, die du erzeugst, das Produkt, das du herstellst, konsumiert? Also wann konsumiert dich eigentlich dieses, also wie lange kannst du, um es jetzt ein bisschen pathetisch zu formulieren, in den Abgrund hineinstarren und wann starrt der Abgrund dann in dich zurück, so ungefähr. Und ich wollte nur den Gedanken zu Ende führen, dass sie natürlich widerständig ist. Also sie lässt sich überhaupt nicht konsumieren. Sie bricht aus dieser Rolle aus und entkommt ja auch quasi dieser Service-Rolle und ist deswegen nicht, also inkommensurabel in diesem Film. Nicht zu konsumieren.
Wobei das entlang, glaube ich, von einem Graben läuft, der natürlich auf der einen Seite immer die Frage nach dem Konsum und dem Konsumistischen stellt und auf der anderen Seite die Frage stellt nach dem Sinnlichen. Also wie sehr, also wenn ich Gast in diesem Restaurant bin, geht es mir nur um den Konsum, geht es mir um die Exklusivität, geht es mir um den Status, geht es mir um eine unsinnliche, verkopfte Haltung zu dem Produkt, das mir auf dem Teller liegt, oder ist man immer noch fähig, sozusagen sinnlich zu genießen und sozusagen abseits des Rationalen sich auch darauf einzulassen. Also das ist ein wunderbarer Zwiespalt, der sich, glaube ich, durch dieses ganze Thema zieht.
Ich finde ja, ihr Begleiter ist eine extrem erbärmliche Figur. Ja. Und da sind wir uns sicher einig. Und er ist wie so eine dieser unangenehmen Nebenfiguren aus einem Bret Easton Ellis Buch, der man dann quasi den Tod wünscht. Und wie so der Kollege von American Psycho. Und das finde ich schon auch sehr interessant und auch perfide, weil, okay, ich zögere immer, den Begriff selbst einzubringen, aber er ist so durchschaubar bei mir. Aber ja, der Film hat etwas Seduktives auf der Ebene, dass er uns immer wieder Modelle anbietet, zu denen wir uns positionieren müssen, also Herausforderungen stellt. Und die letzte Herausforderung, die er uns stellt, bleibt eben sie, bleibt Margot. Und das finde ich extrem faszinierend. Und das macht hebt den Film meines Erachtens auch ab von den anderen genannten Filmen, die ja so eine gewisse Selbstgefälligkeit in ihrer Bloßstellung von reicher Dekadenz praktizieren. Und ich glaube, dass das dass die Stärke von The Menu ist, dass er die Idee der antiken Tragödie, das hattest Benny, du am Anfang ja schon gesagt, also der ist ja, er hat eine klassische Konstruktion, die man so gar nicht mehr erwartet, die dann so klassisch wird, wie man das nicht mehr gewohnt ist in der Postmoderne. Und daraufhin aber umso radikaler erscheint. Und das habe ich am Ende von Triangle of Sadness vermisst. Bei Glass Onion total. Also ich finde den völlig überschätzt. Der ist ja relativ gut eigentlich diskutiert worden. Und da gefiel mir sogar Knives Out wesentlich besser. Und das sind aber alles verspieltere Sachen. Also The Menu hat da so eine philosophische Bitterkeit, die ihn nachwirken lässt.
Eben, da geht es auch nicht mehr darum, sozusagen ein gewisses Klientel oder eine Schicht irgendwie zu entlarven oder zu diffamieren, beziehungsweise umzukehren und moralisch wieder korrekt auszurichten. Es gibt auch nicht diese Pseudodistanz, von wegen wir werfen von vornherein einen kritischen Blick auf alles, was wir jetzt zu sehen bekommen, wie vor allem in Triangle of Sadness, von dem ich wirklich maßlos enttäuscht war. Eine Frechheit, dieser Film in seiner Plumpheit. Genau, und den Rest des Satzes habe ich gerade vergessen.
Ja, das macht nichts, weil ich mich sehr, sehr freue, dass ihr auch mit Triangle of Sadness nicht so wirklich viel anfangen konntet. Ich habe die Filme relativ nah beieinander oder hintereinander gesehen und nachdem ich Triangle of Sadness gesehen habe in der Pressevorführung, war ich wirklich erbost über die Einfachheit dieses Films, der ja nichts anderes tut, als mit dem Finger auf Offensichtlichkeiten zu zeigen. Ja, reiche, dekadente Leute sind reich und dekadent. Und in der Gesellschaft gibt es, wenn die Machtstrukturen wegfallen, gibt es halt einen anderen, der die Macht an sich reißt. Und dann ist halt das Matriarchat anstatt das Patriarchat da.
Was aber auch tyrannisch
ist. Genauso.
Das ist vielleicht, um ganz kurz, ich finde den Film nicht so schlecht wie ihr, aber du hast vollkommen recht, also das würde ich sofort auch unterschreiben, er zeigt auf Offensichtlichkeiten und auch seine Umkehrungen sind einfach nur Umkehrgleichungen, also es ist tatsächlich nicht sehr sophisticated und auch herausfordernd, also das seduktive Potenzial, was ich bei The Menu auch sehe, ist hier nicht gegeben. Der Film hat, glaube ich, ein paar einprägsame Arrangements und Szenen, Figuren vielleicht und gibt sich da Mühe. Aber ich finde das auch schon wieder beachtlich, dass er so einen allgemeinen Zynismus und eine Destruktivität dann schon auch in seinem Menschenbild hat. Es geht nicht nur um Reiche. Es geht wirklich um das Menschliche an sich.
Auch. Ja, aber das ist doch, so hab ich's klar, aber gesehen. Das ist doch im Endeffekt die alte Pointe, der Mensch ist dem Mensch ein Wolf. Und auch das ist irgendwie so ein tröstender Fatalismus, der mich bei dem Film stört, weil er keine Fragen stellt, während The Menu uns zurücklässt und wir uns fragen müssen, wie diese Dinge zusammenhängen, weil so einfach die Konstruktion des Films ist. Innerhalb dieser Konstruktion gibt es so viel verwirrende Elemente, also er ist wesentlich strukturalistischer, er ist wesentlich mehr an der Struktur des Kapitalismus interessiert. Man könnte einfach eins zu eins diese Vorgänge, die dort in der Küche, an der Kunst, an der Kreativität gespielt werden, auf den Kapitalismus drüberlegen und sich angucken, wie sich so Räume immer mehr verengen und verengen, sodass das, was eigentlich kunstvoll war, sich immer stärker rationalisieren muss, vereinfachen muss, sodass es irgendwann verschwindet und verzehrt wird. Also deswegen auch der Hinweis, der so ein bisschen vielleicht zu plump war oder zu früh gekommen ist. Es ist schon erstaunlich, dass das Handwerk einerseits verschwindet, also althergebrachte Bäckereien verschwinden. Und dann kommen quasi diese, ich spitze es jetzt ein bisschen zu, diese Hipsterläden, die Sauerteigbrot für 3-4 Euro mehr verkaufen. Und da sind dann Schlangen. Also es ist, ich meine, ich mag das Brot auch. Ich liebe Brot. Aber das hat es früher beim normalen Bäcker gegeben. Und die verschwinden aber. Ich meine, wir wohnen ja hier auf dem Land. Also ich wohne noch auf dem Land. Es gibt eigentlich keine wirkliche Handwerksbäckerei mehr in dem Ort, wo wir sind. Und das ist irre. Und das finde ich interessant, dass dieser Film uns anregt, darüber nachzudenken und uns auch darauf aufmerksam macht, wie sich, was das für eine Selbstkasteiung auch sein kann, Koch zu sein und in diese Rollen hineinzuschlüpfen, die diese komische Ambivalenz, diese Doppeldeutigkeit mit sich bringen. Und bei Triangle of Sadness, also das Einzige, was die einzige Szene, wo ich mich amüsiert habe, waren der kommunistische Kapitän und der kapitalistische Kommunist, der kapitalistische Russe, die sich diese Witze vorgelesen haben und wo eigentlich klar war, dass die beiden nur noch sich Pointen, wo nur noch Pointen austauschen.
Eigentlich hätte Zizek eine dieser Rollen übernehmen müssen.
Ja, genau. Ist schon klar, welche. Ne? Ja, das ist eigentlich das Hauptproblem, dass sich Triangle of Sadness in solchen quasi fast schon pubertären Klischees wie Erbrechen und dann Durchfall und diese ganzen Exkremente, das sind natürlich wirklich banale Konstruktionen, die in The Menu in der Form wirklich ja nur anklingen, also die aber nie ausgereizt werden. Ich finde es interessant, weil Louis Buñuel hat da in Der diskrete Charme der Bourgeoisie und solchen Das Gespenst der Freiheit, hat er ja im Kontext des surrealen Films, also weniger surrealistisch, das war ja früher, sondern der surreale Film, den er in den 70er Jahren dann gepflegt hat, da hat er ja solche Modelle durchgespielt, die damals vor allem die Bourgeoisie und ihre Rituale bloßstellten. Ich finde, aber da ist der Kontext noch ein bisschen anders. Ich glaube, dass Triangle of Sadness tatsächlich sowas versucht, aber das ein bisschen missversteht. Also ein missverstandener Buñuel eigentlich.
Aber es ist doch erstaunlich, dass Triangle of Sadness ja ziemlich gut besprochen wurde, auch relativ gut gelaufen ist. Und die Leute mochten diesen Film auch. Und The Menu ist mehr oder minder untergegangen.
Es ist insofern wahrscheinlich total erklärbar, auf eine traurige Art und Weise, weil wir, glaube ich, in einer Zeit leben, die sehr eindeutige, einfache Erklärungen und Antworten haben möchte.
Werte.
Und Werte, ja. Und da ist The Menu, glaube ich, vor allem weil er auch einfach als kleiner, klassischer, vielleicht auch Genrefilm, ein Kammerspiel oder ein modulierter Kriminalfilm, auch ohne diese Kritik oder ohne, dass man sie vielleicht erkennt, auch für jemanden, der das einfach nicht sieht, nicht so gebildet ist, nicht weil wir so intelligent sind, sondern weil einfach das Augenmerk woanders liegt, funktioniert der, glaube ich, auf einer ganz anderen Ebene auch einfach wunderbar. Der funktioniert als Unterhaltungsfilm mit Spannungsmomenten wunderbar und ist gut gemacht dabei.
Das ist die Mehrfachkodierung des, des Genre-Kinos der Postmoderne eigentlich. Mhm. Also, dass man so, das würde ich in The Menu sehen, dass er wirklich auf verschiedenen Ebenen gleichermaßen gut funktioniert, wie ein Coen-Brüder-Film.
Aber der Vorwurf, den einige dem Film gemacht haben, ist, dass er so plump sei und so einfach und er würde sich nur lustig machen über die Haute Cuisine. Das ist mir irgendwie schleierhaft. Ist es eine Reaktion darauf, dass man vielleicht auch, dass dieser Film etwas entlarvt, wo man eben auch über die sozialen Medien selber ein Teil davon geworden ist? Also weil diese Figur des Freundes, also des Foodies, hat ja schon, also ich meine, der fotografiert alles ab. Er ist schon diese Instagram-Figur auch, die das Essen und das, was er konsumiert, ausstellt, dann aber scheitert, selber ein Gericht zu kochen. Also das ist ja die Strafe, die er durchleben muss. So, du hängst dich wie eine Zecke an mich dran, an meinen Ruhm, an meine Kochkunst, kannst fabulieren und kannst darüber reden, aber du kriegst es nicht mal hin, ein einfaches Gericht zu kochen.
Ja, das ist ja erstaunlich, weil einerseits, sag ich mal, so in der ersten Hälfte des Films ist ja diese Beziehung zwischen Tyler und Margot oft dadurch bestimmt, dass er sie irgendwie ermahnt und sagt, du musst jetzt hier mal mitspielen, sei ernst und sei eben nicht so rebellisch und die Punkerin, die du anscheinend auch bist, füg dich mal ein und nimm dich zurück. Und gleichzeitig ist er, der darauf so pocht, sich darauf einzulassen, eigentlich total abwesend, indem er Fotos macht, die er eigentlich gar nicht machen soll, indem er ständig so altklug, besserwisserisch auch das erklärt, was der Meisterkoch, was sonst angeblich kein anderer kann, irgendwie erklärt, in Diskussionen tritt mit dem Koch, mit dem Bediensteten, auch ständig diese Regeln sozusagen umgeht und bricht. Und er ist auch irgendwie halt so ein typischer Anwesender, Nicht-Anwesender, als würde sozusagen der Instagram-Feed halt parallel laufen. Fehlt er nur noch, dass er die Hashtags dazu schreibt und irgendwie ausspricht. Also es geht schon natürlich darum, also wie präsent bin ich denn noch in meinem Genuss, in der sinnlichen Wahrnehmung des Gerichts, beziehungsweise wie präsent bin ich denn vielleicht auch als Zuschauer oder als Rezipient im Kino, im Museum vor einem Kunstwerk. Wie viel Zeit und wie viel Aufmerksamkeit ist da, um mich darauf einzulassen und wie wird sie mir genommen, wie nehme ich sie mir selber und welche gesellschaftlichen Entwicklungen, wie soziale Medien gaukeln mir vor, irgendwie teilzunehmen, Anteil zu haben, obwohl ich weggerissen werde.
Ist das nicht das Geheimnis von Margot, dass sie diejenige ist, die in ihrem Widerstand in dem, was sie ausspricht, unglaublich bei sich ist, während alle anderen Rettungsversuche immer etwas Kalkuliertes haben. Es gibt die Kritikerin versucht sich ja einmal herauszuwinden, indem sie die Sous-Chefin lobt und sagt so, ja, und sie kochen ja herausragend, also ich bringe sie groß raus. So. Und das interessiert die Sous-Chefin ja gar nicht. Also alle spielen ja dann selbst in den Momenten, wo sie eine Rettung herbeibeschwören wollen, eine Rolle oder vertiefen das, was an ihnen kritisiert wird. Und Margot ist die Einzige, die ganz klar bei sich bleibt und halt sagt so, nee, ist mir alles, also ist mir eigentlich egal. Also ich verstehe schon, was das soll, aber es schmeckt mir halt einfach nicht. Und das hat sie ja von Anfang an. Sie raucht weiter, obwohl sie damit ihre Geschmacksknospen zerstört. Sie ist das, was Sarah Ammond die Killjoy nennt. Also in der feministischen Theorie von Sarah Ammond ist es die Spielverderberin, die Wahrheiten ausspricht, die den Raum, die Illusion, dass alles seine Ordnung hat, gar nicht anerkennt. Und
die weibliche Form von Partypuppe.
Ja. Man kann durchaus dieses
Das war ein Triangle of Sadness Spruch, sehe ich gerade.
Man kann durchaus dieses theoretische Konzept auch als Partypuppe bezeichnen. Das dachte ich auch immer schon. Das ist natürlich ein bisschen elaborierter bei Amand, aber es geht um eine Spielverderberfigur und das scheint sie zu sein.
Eben, sie ist eine Spielverderberfigur, die dann aber sozusagen Richtung Ende des Spiels maximal ernst nimmt und den Koch eben.
Ja, genau.
Einerseits als Koch, der sie bekochen darf, aber auch als jemand ist, der, also sozusagen der Gast und Koch, beziehungsweise zwei Servicekräfte, zwei aus dem Dienstleistungssektor, begegnen sich auf Augenhöhe. Und es gibt sozusagen die Forderung von der einen Seite an die andere, aber es gibt sozusagen auch auf der anderen Seite das Tauschgeschenk der Freiheit. Das ist schon, ich glaube, das ist die Entwicklung, die diese Figur oder diese beiden Figuren miteinander durchwandern. Und für ihn ist es halt,
Was ich eben dazu auch sagen wollte, und das passt jetzt
nicht. Also er muss mit dem
Benny, du hattest vorhin angedeutet, die Uneindeutigkeit dieses Films.
Das ist die große Tragik.
Während die Eindeutigkeit der anderen Filme offenbar das befriedigendere
Künstler dann eben versteht, das ist halt auch die große Tragik, vielleicht, die man dann aber auch belächeln kann.
Ich sehe, da ist genau der Schlüssel, warum, glaube ich, auch der Film für uns so interessant ist, weil er nicht sich erschöpft in einer ideologisch nutzbaren Eindeutigkeit, die mit bestimmten Figuren bestimmte Konzepte verbindet, die man dann für sich am Ende verbuchen kann. Ja? Es ist an der Maître-Figur nichts so eindeutig, dass wir ihn als das Monster des Films sehen können zum Beispiel. Weil in gewisser Weise ist er das, aber auch nur punktuell. Wenn wir das vollere Bild bekommen, und da sind wir, glaube ich, an einem ganz wichtigen Punkt, ein Erlebnis, das man ja auch, was ein intellektuelles Erlebnis ist, nämlich je größer und je komplexer das Bild wird, umso schwerer fällt es, ideologische Eindeutigkeit zu verankern. Und wir leben tatsächlich in einer Zeit, die danach strebt, Dinge in einem komplexen, extrem rhizomatischen Netzwerk eindeutig verorten zu wollen und irgendwo hinzuhängen. Ja? Und das geht aber nicht. Also das ist physikalisch schon unmöglich von der Metapher her. Und ich glaube, dass der Film nur Verunsicherung birgt. Und als Genrefilm betrachtet ist er dadurch vielleicht sogar interessant. Also für den sophisticateden Thriller- und Horror-Gucker ist das vielleicht ein cooler Film, weil er suggeriert einen Mehrwert. Den muss man gar nicht in Worte fassen. Während er für ein sich sophisticated wähnendes Publikum, das aber nach Eindeutigkeiten strebt, ja, tatsächlich extrem unbefriedigend ist. Das wäre also so meine Idee, warum das tatsächlich auch so wahrgenommen wird wohl.
Bis hin natürlich die Distinktion in Frage stellt und massiv attackiert, was mitunter schmerzhaft ist, weil wir alle ständig in Distinktionsmomenten verharren. Also da dürfen wir uns ja alle nicht freimachen. Wir alle bewegen uns durch die sozialen Medien. Und das Essen, und das ist im Interessanten, um nochmal den Bezug auf den sehr empfehlens, also ich würde den wirklich empfehlen, Hunger auf Netflix, der ist ein bisschen eindeutiger und will auf was anderes hinaus und wird vor allem gegen Ende dann eher so ein typisches Drama, das familiäre Werte nach oben holt. Aber es gibt diesen einen wunderbaren Satz, wo auch eine sehr herrische, eine sehr diktatorische Kochfigur sagt, es geht beim Essen eigentlich niemals darum, dass man satt wird, sondern es geht darum, dass du etwas isst, was deinem Stand in der Gesellschaft entspricht. Also das, was du isst, reflektiert den Ort, an dem du stehst innerhalb der Gesellschaft. Und also dass wir ständig eine symbolische Ordnung konsumieren. Und das ist so einfach wie herausfordernd, der Gedanke. Weil es die Ordnung, in der wir leben, mit allen Discountern und diesen unterschiedlichen, ich meine, wenn man einmal irgendwie rauszoomt aus diesem Alltag und sich denkt, ja, warum brauchen wir eigentlich verschiedenste Supermarktsysteme, das sind ja Systeme, die eigentlich einen Grund da sind, nämlich, dass wir unsere Nahrungsmittel kaufen. Und es gibt aber wirklich verschiedenste Ketten für verschiedenste Abstufungen innerhalb des sozialen Systems. Und das ist, ich nenne das immer so den naiven Moment, wo man so erschrickt und denkt, das ist doch absurd. Aber es ist auch extrem mächtig.
Eben, und genauso absurd ist es dann eben, dass es Menüs gibt, die dann über $1,200 pro Person pro Abend kosten, wie in diesem Film. Das muss man sich erstmal leisten können, das muss man sich leisten wollen, aus verschiedensten Gründen. Verschiedene, unterschiedliche Gründe, warum man sich das leisten will und kann, werden durch die verschiedenen Gäste Motivation präsentiert.
Und trotzdem würde man sich ja auch ertappt fühlen, wenn man es absolut verurteilt, weil ja doch eine Kunstform darin steckt, eine Kunstfertigkeit. Also ich merke das immer, wenn ich mich darüber aufregen will, dass in mir auch so eine Blockade ist, dass ich das Gefühl habe, ja, aber für sich betrachtet ist das natürlich trotzdem, also dass Menschen fähig sind, durch Lebensmittel hindurch zu denken und solche abgefahrenen Dinge herzustellen, das ist fantastisch. Es ist halt nur blöd, dass nicht alle Kuchen essen können. Mhm. So, um den berühmten Ausspruch von Marie Antoinette zu benutzen. Wenn sie Hunger haben, sollen sie ja Kuchen essen. Und so ist das auch mit der Haute Cuisine.
Ja, und ein berühmter anderer Ausspruch, der auch in dem Film vorkommt, ist dann einer, der von Martin Luther King kommt, nämlich, dass der Unterdrücker niemals den Unterdrückten die Freiheit einfach so gewährt und zugesteht. Also die Unterdrückten müssen sich diese Freiheit selbst holen, also einen Akt der Befreiung vollziehen. Also das ist, glaube ich, ein großer Schlüssel auch für die politische Dimension und für das Gesellschaftsbild, die der Film präsentiert.
Ach ja, stimmt. Es gibt ja noch diese Pointe am Ende, dass er sagt, ihr hättet ja jederzeit wirklich gehen können oder ihr hättet euch ja zur Wehr setzen können. Warum habt ihr nichts gemacht?
Warum habt ihr nichts gemacht? Wieso bleibt ihr denn hier? Also wieso bleibst du da, obwohl dir das Essen zu wenig ist? Wieso bleibst du da, weil es dir angeblich nicht schmeckt? Warum bleibst du da, obwohl du dich eigentlich nie daran erinnerst? So wie dieses eine Ehepaar, die irgendwie schon 10-mal da waren und eben gar nicht wissen, was beim letzten Mal serviert wurde. Gleichzeitig gibt es irgendwie die Sehnsucht nach Rettung, je weiter der Abend eskaliert. Und das wird natürlich dann wunderbar kritisch und bitterböse präsentiert, dadurch, dass man denkt, ja, jetzt gibt es das Absetzen dieses Hilferufs, kommt dann diese Küstenwache an. Aber das Vertrauen in die Institution ist eben auch nachhaltig erschüttert und erodiert. Also das ist Teil des Spiels, das ist ein Schauspieler. Also er gibt einen Schauspieler, es ist einer der Köche aus der Küche, der da diesen Küstenpolizisten spielt.
Der aber dann ja noch.
Also es gibt, ich kann die Rettung nicht einfach herbeirufen und vor allem das ist ja einer der großen Schlüssel an diesem Punkt, ich kann mich nicht einfach auf die Selbstverständlichkeit der Freiheit berufen. In dieser Situation, in der ich gefangen bin.
Ich würde einmal noch gerne eine Kleinigkeit aufmerksam machen, die ich sehr amüsant fand und sehr zynisch, dass dieser Schauspieler, der die Küstenwache spielt, von dem Schauspieler, es gibt ja diesen einen Schauspieler, ein Autogramm will für die Rolle, wo er einen Koch spielt. Das ist so, also es wird so viel über Spiegelungen, über Spiel, wer spielt eigentlich wen. Und darin scheint mir auch eine Antwort zu liegen, warum die Leute ihren Ort nicht verlassen, weil sie natürlich eigentlich begehren, in dem absoluten Spektakel aufzugehen und also verzehrt zu werden. Das scheint so der Film so ein bisschen zu suggerieren und zu unterstellen. So, sie fallen halt, also sie spielen ihre Rolle. Sie sind wie kleine Zahnräder innerhalb dieser ganzen Inszenierung, die größer ist als das Hawthorne, größer ist als der Koch, größer ist als jeder, der irgendwie hier eins dieser Menüs isst. Das Ganze ist eine Maschine, die, wenn das Hawthorne weg ist, halt woanders dann wieder aufgeführt wird. Und wenn es nicht mehr mit der Haute Cuisine aufgeführt wird, dann wird es mit der Haute Couture aufgeführt oder dann wird es mit dann haben wir wieder Silicon Valley oder so. Und es geht trotzdem weiter. Also insofern stellt der Film da auch die Frage, wir hatten ja Zizek schon mal, aber Zizek hat hier so auf den Punkt gebracht, so, wir wissen es, aber dennoch, wir haben es eingesehen, wir sehen, also, und das ist ja auch frappierend, wir können und ein Großteil in der Gesellschaft kann unglaublich kritische Gedanken formulieren und sagen, ja, das läuft schief und aus dem und dem Grund. Und trotzdem läuft das weiter. Und das ist auch sehr unangenehm an diesem Film, dass man daran erinnert wird, wie oft man eigentlich einfach weitermacht. Und das wiederum, und da schließt sich wieder ein Kreis zu dem, was wir vorher schon besprochen haben, das wiederum macht Margot natürlich zu so einer unglaublich widerständigen Figur, die sich sogar uns ZuschauerInnen widersetzt.
Das ist ein kleiner Schnitt, aber knüpft zugleich an dem an, was du jetzt gesagt hast. Du hattest den Namen des Restaurants mehrfach erwähnt, Hawthorne. Und ich habe da kurz nachgeguckt. Und es gibt in der Sozialpsychologie, das wusste ich nicht, den Hawthorne-Effekt. Es ist der Effekt, dass Probanden zum Beispiel unter einer Versuchsanordnung spontan dazu neigen, ihr Verhalten zu ändern, wenn suggeriert wird, dass angeblich der Forscher oder ähnliches Personal irgendwie zugegen ist. Also das passt natürlich schon sehr gut auf den Film, der gerade diesen Titel im Restaurantnamen trägt. Also es ist ja einer dieser ersten Momente, wenn dieser Angestellte sich davor versammelter Mannschaft tötet. Er erschießt sich. Der, von dem gesagt wird, ja, seine Chancen sind jetzt begrenzt, der Aufstieg oder die Perspektive, selbst Meisterkoch zu werden, ist nicht gegeben. Deswegen Exit-Strategie, er tötet sich versammelter Mannschaft. Und das ist ja ein Moment, wo man sich denkt, verdammt nochmal, also es ist ein Abendessen, da erschießt sich gerade jemand. Es ist ein kurzer Aufschrei da, es ist kurze Verwunderung, aber eigentlich gibt sich dieser Moment schnell wieder. Die Leute gucken kurz, gucken sich an, versichern sich und auf einmal wird gelacht, es wird geklatscht, das Ganze wird sofort irgendwie als Spiel, als theatrale Inszenierung begriffen, weil man ja irgendwie denkt, okay, das Dispositiv ist ja sozusagen dieser Abend, dieses Menü, die Präsenz des Meisterkochs, die Kritikerin ist da, die offene Küche. Also es gibt doch hier kein Geheimnis. Es geht ja hier nicht wirklich um Mord. Es kann doch nicht sein, dass sich hier jemand tötet. Also,
deswegen verhalten sie sich nicht so, wie wenn unter normalen Bedingungen sich jemand erschießen würde, wo sie normalerweise wahrscheinlich in Panik ausbrechen würden, buchstäblich und fliehen würden. Und weil sie natürlich in dieser Maschine schon drin stecken.
Exakt, ja. In einer viel größeren Maschine, deren Teil dieses Restaurant, diese Restaurantsituation nur ist. Also der Film funktioniert ja schon auch sehr offensichtlich als Experiment oder als experimentelle Anordnung. Also durch den Namen des Restaurants, auch durch die Architektur des filmischen Raumes, würde ich sagen. Also diese offene Situation, diese Glasfront, von der man natürlich von innen nach außen auf diesen extrem dramatischen Sonnenuntergang gucken kann. Es sieht so fast aus wie auf so, weiß nicht, Caspar David Friedrich Gemälde oder William Turner. Also es ist wahnsinnig dramatisch. Gleichzeitig kann man natürlich von außen nach innen gucken, wie in ein Terrarium, eine Versuchsanordnung, eine Laborsituation. Also der Film, der so klar und klassisch und konventionell daherkommt, ist eben, wie wir schon sagten, ist eben auch ein ganz klares Experiment. Und deswegen sind diese Figuren natürlich auch in ihrer Psychologie überhaupt nicht ausgeführt, nur skizziert, weil sie eben viel mehr im funktionalen Sinn operieren.
Ich würde an der Stelle auf was verweisen, was ich kürzlich in der Folge mit Julia Weigel über den Film Tetris und den Zusammenhang diskutierte, nämlich, dass ich im Film der letzten zwei Dekaden eine verstärkte Tendenz feststellen würde, die ich auch bei dem Film sehe, nämlich, dass diese Filme eine Oberfläche haben, die relativ schnell durchschaubar erscheint, die aber je tiefer man taucht, umso paranoidere Strukturen offenbart. Und also, dass es sich quasi um paranoid strukturierte Filme handelt, die so nach ihren eigenen Gesetzen, die sich auch selbst erfüllen, wie zum Beispiel der Selbstmord, der ja seine innere Logik innerhalb des Systems als Mikroanordnung hat, die wir aber als Außenstehende befürchten, nie ganz durchschauen zu können. Und das ist genau der Punkt, dass wir diese Verunsicherung spüren, und das ist auch die Qualität des paranoiden Kinos. Also noch extremer ist natürlich ein Film wie Tar, der dann wirklich auch die Genrestrukturen nur noch als Verweise benutzt und nicht mehr erfüllt. Aber das würde ich eben als Gegenmodell zu dem klassischen Paranoia-Thriller sehen, wo eine Verschwörung aufgedeckt werden kann. Ne? Also wo es wirklich klar ist, worum es dabei auch geht. Bei The Menu ist es so, dass immer wenn es klar scheint, worum es geht, wieder ein Fragezeichen sich auftut.
Und das ist bringt eigentlich die Stärke. Mich dazu, weil ich deine Worte für unglaublich gute Abschlussworte halte, diesen Film die Stärke dahingehend zu geben, dass er paranoid wird oder uns in eine paranoide Struktur hineinzieht, wo wir verunsichert werden als ZuschauerInnen. Und in dieser Paranoia natürlich aber auch etwas reflektiert wird. Das bringt mich aber dazu, mit einer vielleicht leichteren Note zu enden. Weil man ja auch nicht vergessen darf, darüber haben wir nicht gesprochen, dass der Film ja auch durchaus sehr, sehr lustige Momente hat. Er hat ja durchaus auch Humor. In dem finde ich auch etwas reflektiert wird. Also der Humor in Triangle of Sadness ist obszön. Der Humor in The Menu ist sehr fein. Und trotzdem, meine Lieblingsszene ist die, wenn der Redakteur, also im Endeffekt der Diener, der Kritikerin, sich in dem Hühnerstall versteckt. Und dann wird ihm, weil er derjenige ist, der als letzter gefunden wurde, wird ihm ein Dessert gereicht. Und dann sitzt er in diesem Hühnerstall und sagt, oh, thank you. Er kann nicht mal in diesem Moment seine Rolle verlassen, ist aber durch den Raum auch noch total auf. Also alles liegt an der Oberfläche. Es ist offenbar, dass er im Endeffekt nur der Diener, ein Masthuhn, ein eierlegendes Huhn ist für seine Chefin. Und er bedankt sich dann auch noch, als seine Häscher ihn fangen. Ich fand das ist ein Humor, der gleichzeitig etwas reflektiert, der nicht so laut ist, aber trotzdem, ich fand das herrlich. Da sitzt dieser Mann wie so eine Henne und sagt Danke. Ist euch das auch so gegangen, dass ihr durchaus auch dass euch der Film amüsiert hat und in diesem Amüsiertsein aber eine Qualität entdeckt habt? Und wenn ja, habt ihr vielleicht noch so eine Szene, an die ihr euch irgendwie gerne erinnert, um am Ende noch mal so ein paar Bilder zu geben, warum es sich lohnt, diesen Film über diese abstrakten und analytischen Gedanken hinaus zu gucken?
Also für mich beginnt das eigentlich schon relativ früh, wenn zum Beispiel diese peinliche Situation auftritt, dass sich alle als angemeldet ausweisen müssen und ausgerechnet Margaret ja nicht angemeldet ist, weil sie ja die falsche Person ist. Also sie ist mit einem anderen Namen. Und das entlarvt natürlich total. Also ich meine, man schätzt das viel höher ein, als es letztendlich von der Bedeutung her für den Film ist. Aber im Grunde sind das ja genau diese Verweise, die die Gesellschaftsstrukturen dann so schonungslos bloßstellen für Momente. Und das fand ich
ja einer meiner Momente wäre dann zumindest zum Teil recht plump und obszön, aber ich fand ihn wunderbar, als nämlich Tyler, der Foodie, dann gebeten wird, jetzt komm doch bitte in die Küche, du weißt es anscheinend ja so gut, jetzt kochst du uns ein Menü, und er sagt dann, ja, gib mir Lamm und gib mir, stammelt Schalotten und, weiß nicht, Sellerie oder so und Butter, und er stammelt dann und verbrennt sie und sagt, Scheiße, und der Matt sagt, Scheiße, du willst Scheiße. Und ganz abgesehen von Scheiße ist natürlich dann das Essen wirklich nicht gut, das er kocht.
Es ist großartig, wie er die Zwiebeln schneidet. Es ist fantastisch.
Ja, es ist super. Ach, ich wusste gar nicht, dass man Zwiebeln so grob wieder schneiden kann oder darf.
Was aber insofern natürlich bitter ist, weil genau diese Figur wird sich dann eben hinten im Vorratsschrank erhängen und wird dort hängen wie das Stück Fleisch, was vorher in dem Vorratsraum hängt. Insofern hat der Film auch eine sehr zyklische und sehr, also Sachen werden wieder aufgegriffen. Alles findet seinen Ort in einer Kreisstruktur. Und gleichzeitig kann es Spaß
machen. Es ist aber vor allem auch die Figur, die denkt, sie sei ein Kritiker. Oder sie sei nicht nur ein Kritiker, sondern sie sei mindestens so gut wie der Koch und wisse so viel. Also es ist schon auf eine Art dann auch vielleicht ein Plädoyer dafür, dass eben doch nicht jeder Kunst machen kann. Oder nicht jeder Kritiker ist. Entschuldigung.
Das ist ja eines unserer Lieblingsthemen, das sich auch, glaube ich, immer durchzieht. Die Frage nach dem Wert von Kritik und Filmkritik und ob eine Review, ob quasi das Kundgeben von Geschmacksurteilen schon Kritik ist. Und das scheint in der Tat auch darin reflektiert zu werden. Nur das Fass, glaube ich, sollten wir an anderer Stelle aufmachen. Mit was man schließen kann, ist, dass es eine ganz große Qualität ist, und das sollte in dieser Folge hoffentlich klar geworden sein, die ganz große Qualität dieses Filmes ist, dass er unglaublich leichtfüßig daherkommt, unglaublich unterhaltsam sein kann. Und wenn man will, kann man ganz tief in die Philosophie hinabsteigen und ganz viel entdecken. Und deswegen lohnt dieser Film, und es lohnt sich extrem, sich selber und das eigene Konsumverhalten zu reflektieren. Es ist für mich einer der gelungensten Filme des letzten Jahres, des vergangenen Jahres bisher, also nicht jetzt des letzten Jahres, also von jetzigen Standpunkt aus gesehen. Es ist ein ganz, ganz großer, ja, filmischer Gewinn. Insofern, habt ihr noch etwas anzufügen?
Das hat wunderbar geschmeckt. Vielen Dank.
Es hat mir auch sehr geschmeckt. Vielen Dank an euch und vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Wir freuen uns. Wir freuen uns auf euer Feedback über eure Meinung und eure Rezepte. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.